Ein Hinweis in eigener Sache. Kurz vor dem für 3. Jänner 2026 geplanten Erscheinungstermin dieser Podcast-Folge hat uns die traurige Nachricht über den Tod des früheren Tatortermittlers des Landeskriminalamts, Erwin Kepitsch, ereilt. Wir haben dieses Gespräch mit ihm bereits Mitte Dezember 2025 aufgezeichnet. Wir danken Erwin Kepitsch posthum für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Dieser Mordfall löste Anfang des Jahres 2016 blankes Entsetzen weit über die Landesgrenzen aus. Am 3. Jänner findet ein Anrainer im Traunsee zunächst eine zerstückelte Frauenleiche, verpackt in zwei Koffer. Kurz darauf entdecken Polizeitaucher in rund 5 Metern Tiefe auch eine stehende männliche Leiche, an den Handgelenken mit Kabelbindern befestigte Taschen, die mit schweren Steinen befüllt sind. Für die Kriminalisten ist dies der Beginn wochenlanger Ermittlungen. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts Blaulichtgeschichten. Was sich wie ein Drehbuch für einen Krimi anhört, wurde dieser Tage vor 10 Jahren in Gmunden Realität. Und über dieses Drama eines deutschen Ehepaares, das im Traunsee endete, spreche ich heute mit Erwin Kepitsch. Er war damals Leiter der Tatortgruppe des Landeskriminalamts Oberösterreich und zuständig für die Spurensicherung bei Kapitalverbrechen. Wir beide kennen uns schon lange beruflich und daher werden wir uns in diesem Podcast auch duzen. Herzlich willkommen, Erwin.
Willkommen, grüß Gott.
Begonnen haben die Ermittlungen am Sonntag, den 3. Jänner 2016. Und zwar am Ostufer des Traunsees. Das war ein Sonntag, die malerische Seenlandschaft war frisch verschneit, alles war dementsprechend ruhig. Bis aber ein Anrainer neben seinem Bootshaus nahe einer Schiffsanlegestelle eines Hotels eine furchtbare Entdeckung gemacht hat. Und was war das für eine Entdeckung, Erwin?
Der Anrainer entdeckte einen Hartschalenkoffer im Wasser treibend bei seinem Bootshaus, nahm den Hartschalenkoffer heraus, öffnete ihn und fand dort Leichenteile. Was verpackte Leichenteile, und zwar 2 Füße und 2 Hände, also Arme, und verständigte dann die Polizei.
Eine grauenhafte Entdeckung gleich mal zu Jahresbeginn.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja. Es ist danach, gleich einmal am selben Tag, unmittelbar danach, hat man noch ein weiteres Gepäckstück im See gefunden.
Ja, wir sind dann verständigt worden von Polizeiposten in Gmunden und wir haben gleich die Leichenspürhunde verständigt, und die Leichenspürhunde von der Polizei haben dann das Gebiet, am Ufergebiet einmal abgesucht. Und dabei konnte ein weiterer Hartschalenkoffer aufgefunden werden, in dem ist der Torso dann drin gewesen.
Kannst du uns kurz mal ein bisschen diese Kulisse beschreiben? Also ich habe es gesagt, es war Winter, es war alles verschneit. Ist dieser Uferbereich sehr einsichtig? Wir haben gesagt, eine Schiffsanlegestelle. Wie hat sich denn das dargestellt?
Wir haben da eine Schiffsanlegestelle und mehrere Bootshäuser und eine kleine Uferböschung, die war mit Schnee bedeckt, und es war ja -6 Grad ungefähr, also es war nicht sehr angenehm, und die Hunde sind dann entlang dieser Uferböschung, haben diese abgesucht.
Und weit davon hat man eben dann das zweite Gepäckstück gefunden mit dem Torso, also dem Leichenteil ohne den Extremitäten. Wie ist die Tasche geschwommen oder ist die am Boden gewesen?
Der Koffer, war im Uferbereich, ist aber noch im Wasser gewesen. Das heißt, wir haben ihn aus dem Wasser noch holen müssen, ist aber geschwommen. Er war nicht mit Wasser voll, weil sonst wäre er untergegangen, und somit ist er am Uferrand im Wasser aufgefunden worden von einem Diensthund.
Also das ist der Beginn eines großen Rätsels gewesen. Wie gesagt, man hat einmal die Arme und Beine einer Leiche gefunden und dann den Torso, wo man dann schon erkannt hat, dass es sich um eine Frau handelt. Vollkommen ungewöhnlich, sowas, grauenhafte Entdeckung, oder? Also kannst du dir an sowas Ähnliches erinnern?
Ja, es gibt schon mehrere Fälle, wo eine Leiche zerteilt worden ist, aus praktischen Gründen, damit man es transportieren kann. Mhm. Wird in dem Fall auch so gewesen sein. Und im Wasser, allerdings mit Koffer, sowas haben wir noch nicht gehabt. Und wir haben dann beide Koffern samt Inhalt zur Gerichtsmedizin Salzburg gebracht, um einmal eine Todesursache und eventuell eine Identifizierung, weil es waren ja noch die Finger da, also aufgrund der Fingerabdrücke hätte man geschaut, aber es ist nirgends im System eingelegen.
Wie war denn der Zustand dieser Leiche? Hat man dem noch schon sagen können, wie lange diese Leichenteile im Wasser schon geschwommen sind?
Also im Wasser kann man es nicht sagen. Man hat gesehen, das ist ein, zwei Tage höchstens aus, dass die Leiche dort untergebracht worden. Es war durch die Kälte, erhaltet der Körper ja sich frisch, unter Anführungszeichen, und es sind noch keine Verwesungserscheinungen.
Wie kalt war denn der Traunsee damals? Wie wir gesagt haben, es war verschneit.
Der Traunsee war ca. 4 Grad, okay, und die Außentemperatur minus 6 Grad. Und da ist natürlich kein Verwesungsvorgang, findet da statt.
Jetzt haben wir diverse Leichenteile. Was aber da noch gefehlt hat zu diesem Zeitpunkt war
der Kopf. Ja.
Mhm. Hat man dann sich unmittelbar auf die Suche nach dem Kopf gemacht? Wie ist denn das dann weitergegangen? Man hat ja nicht gewusst, worum es geht, wer da quasi aufgefunden worden ist. Man hat nur gewusst, es sind Leichenteile einer Frau.
Wir haben anfangs noch gar nichts gewusst, außer, dass wir jetzt die Leichenteile gehabt haben, dass der Kopf fehlt. Wir haben keine Todesursache noch nicht gehabt, keine Abgängigen. Das ist alles schon von den Kollegen von der Fahndung schon durchgeschaut worden im Computer, ob irgendwo eine ältere Dame abgängig ist oder abgängig gemeldet ist, war nicht da. Also wir haben nur diese zwei Koffer gehabt. Daher haben wir weitergesucht bis zum Einbruch der Dunkelheit, ist aber nichts aufgefunden worden. Und nächsten Tag haben wir dann eine größere Suchaktion geplant, weil wenn zwei Leichenteile so eng beieinander sind, dann wird auch das fehlende Teil auch in der Nähe vermutet.
Das heißt, nochmal rückblickend, Sonntag, 3. Jänner, Auffindung der ersten Leichenteile. Am Montag, dem 4. Jänner, hat man dann eine große Suche in diesem Gebiet dann weitergeführt.
Genau, wir haben dann die Leichenspürhunde von ganz Österreich geholt. Jedes Bundesland hat 2 Hunde ungefähr oder 3, und das war dann zu wenig, weil wir eine Wassersuche machen wollten. Und ein Hund davon, ist immer wieder zum Steg rausgegangen, bis zum Wasser. Jetzt haben wir dann vermutet, und der Hundeführer sagt, das war eine eindeutige Anzeige, dass da beim Steg in diesem Bereich auch noch was sein müsste.
Mhm. Und dann hat der Hund angeschlagen und dann sind die Taucher ins Wasser gegangen, weil der Steg irgendwann mal zu Ende ist und man hat gesehen, da liegt nichts.
Genau. Wir haben natürlich das Problem gehabt im Wasser, der Hund kann nur ungefähr anzeigen, nicht so wie am Land, da zeigt das Punkt genauer. Wir haben aber die Cobra-Taucher mit gehabt, ja. Das sind eine Spezialeinheit, die für spurenschonendes Bergung von Leichenteile ausgebildet sind. Das war für uns dann der große Vorteil, die machen eine Spurensicherung unter Wasser. Und die Cobra-Taucher sind dann in diesem Bereich als erstes eingegangen und haben auch ziemlich rasch eine Reisetasche entdeckt und die mit Kabelbinder verschlossen worden, und die haben sie uns ans Ufer gebracht.
Gut, das sind jetzt die Fakten. Da drängt sich mir gleich mal die Frage auf, weil du gesagt hast, die Spurensicherung im Wasser ist durchgeführt worden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also am Land kennen wir das, wie das stattfindet, so, aber im Wasser?
Im Wasser ist auch so ähnlich, aber da geht es vor allem um die Dokumentation. Das heißt, sie haben Fotos gemacht, sie haben ein Video gemacht, sie haben mittels GPS den genauen Standort, die Wassertiefe, das brauchen wir alles zur Dokumentation fürs Gericht.
Wie tief ist denn da das Wasser?
Also in dem Bereich war es circa 4 Meter. 4 bis 6 Meter. Es geht immer weiter. Je weiter das weg ist vom Ufer, desto steiler fällt es ab.
Das heißt, hätte man, wenn man gewusst hätte, dass da womöglich was im Wasser liegt, hätte man die Tasche mit freiem Auge sehen können da?
Aufgrund der Anzeige vom Hund haben wir natürlich geschaut, was zeigt er da. Und man hat einen dunklen Fleck gesehen, aber nicht verifizieren können, was das sein könnte.
Mhm. Der Hund hat, hast du gesagt, hat angeschlagen. Kann der erspüren oder erriechen, erschnüffeln, wenn eine Leiche im Wasser ist? Oder hat er nur erschnüffelt quasi bis dahin, bis zu dem Steg, dass die Leiche gebracht worden ist?
Nein, das ist ein Leichenspürhund. Das heißt, der riecht und ist trainiert dafür nur auf Leichen oder Leichenteile. Und auch am Wasser können die suchen. Die haben ein eigenes Boot dafür, wo der Hund dann riecht, weil er auch im Wasser die Duftstoffe nach oben steigen und der Hund riecht es. Aber er kann nicht genau sagen, weil es ist die Strömung da, es ist der Winter und so weiter.
Genau.
Wir lassen das immer von einem zweiten Hund bestätigen. Aber wir haben schon Fälle gehabt, wo ein Hund am Hallstättersee in 20 Meter Tiefe eine Leiche lokalisieren hat können.
Wahnsinn, das ist eine tolle Leistung.
Ja.
Das heißt, dann ist dieses Gepäckstück, nachdem die Spurensicherung im Wasser durchgeführt worden ist, ist das Gepäckstück, diese Tasche ist dann herausgebracht worden, auf diesen Steg aufgemacht worden, und was hat man dann entdeckt?
Das ist nicht so aufgemacht worden, sondern die Tasche wird verpackt unter Wasser, damit keine Spuren verloren gehen.
In einen Sack oder
in einem speziellen Behältnis, ja. Und dann bringen es die Taucher zu uns raus. Wir übernehmen das Ganze und auf einen sterilen Platz dann. Das heißt, wir haben ein Zelt aufgebaut und mit verschiedenen Unterlagen, damit keine Kontamination erfolgen kann. Und da haben wir dann die Tasche mal geöffnet. Und beim Öffnen haben wir dann festgestellt, da ist unter anderem auch eine Schachtel drinnen. Und die Schachtel war voll mit Beton. Das heißt, so 40 x 40 cm circa große Betonglotz. Und wo wir dann gesagt haben, das könnte unter Umständen der Kopf drin sein, einbetoniert sein, aber natürlich haben wir das so nicht sagen können. Daher haben wir gleich eine Partie nach Salzburg geschickt, also Kollegen nach Salzburg geschickt.
Zur Gerichtsmedizin,
weil dort das Ganze dann geöffnet worden ist und man muss sich das so vorstellen, ganz vorsichtig abgemeißelt wird. Das heißt, mit Hammer und Stemmeisen aufgemacht wird, bis man sieht, was eigentlich da drin ist.
Das stelle ich mir ganz eine schwere Arbeit, eine sehr filigrane Arbeit vor, weil man ja überhaupt nicht weiß, was da drinnen ist. Es gibt die Vermutung, womöglich ein Kopf, aber je mehr man darunter hämmert, desto eher ist dann die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man etwas zerstört, ein wichtiges Beweisstück.
Genau, das dürfen wir aber nicht. Daher wird das Stück für Stück abgetragen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Die Spannung wird immer größer. Was ist jetzt wirklich da drinnen? Aber wir müssen so vorsichtig sein, damit wir nicht den Kopf, der eventuell drin ist, beschädigen.
Wie lange hat es gedauert, bis es da dann eine Erkenntnis aus Salzburg gegeben hat?
Also das Aufstemmen hat 40 Minuten gedauert. Und natürlich dann ist einmal, hat man das waschen müssen, herrichten müssen und so weiter. Das hat dann schon mehrere Stunden gedauert, weil der Kopf muss auch untersucht werden, präpariert werden und weil es für die Identifizierung eventuell notwendig wäre, dass man da auch einen präparierten Kopf hat.
Und da hat man dann tatsächlich erkennen können, in etwa wie die Frau ausgeschaut hat, so ist ja makaber es klingt. Ja.
Ja, es ist ja auch im Beton. Es wird natürlich die Haut ganz rot, weil der Beton ja beim Trocknen sich voll aufwärmt. Aber man kann trotzdem erkennen, wer das dann ist nur. Wenn man dementsprechend wird natürlich das von den Gerichtsmedizinern vorbereitet, dass man dann sagen kann, okay, eventuell anhand vom Foto, wenn man sonst nichts hat, dass man sich identifizieren kann.
Okay.
Dann war natürlich interessant die Todesursache für uns.
Hat es da Spuren, da Verletzungen am Torso gegeben?
Am Torso nicht. Der Torso war heil, also keine Verletzungen oder irgendwelche Spuren. Aber beim Kopf, am Halsbereich, hat man dann Würgemerkmale, Strangulierungsmerkmale gesehen.
Okay. Mhm. Das sind wir noch immer am Montag, dem 4. Jänner, also einen Tag, nachdem die ersten Leichenteile aufgefunden worden sind. Aber es hat noch überhaupt keinen Hinweis auf eine vermisste Person, auf eine vermisste Frau gegeben.
Leider gar nichts, weder in Österreich noch im benachbarten Ausland.
Ist ausgeweitet worden.
Ist ausgeweitet Montag. Worden, die Fahndung dann, aber es ist nirgends eine Dame in diesem Alter als vermisst gemeldet gewesen. Wir haben die eine Seite, der Kopf ist nach Salzburg gegangen, aber wir haben trotzdem dort weitergesucht, weil wir auch wollten irgendwelche Hinweise finden auf die Identität der Frau. Und darum haben wir mit den Tauchern von der Kobra, dass sie weiter diesen Abschnitt noch weiter tauchen soll. Sie ist natürlich bei dieser Kälte, können die Taucher auch nicht lang drinbleiben, aber sie waren tapfer und sind über eine Stunde im kalten Wasser gewesen und haben schließlich und endlich sind sie plötzlich wieder auftaucht und zu uns hergeschwommen und wir sind dann hin, was leicht los ist, und dann hat uns ein Leiter von der Kobra-Tauchstelle dann gesagt, ob wir eh Bescheid wissen, dass da nur eine Leiche da liegt. Wir haben natürlich dann ganz entsetzt geschaut, nein, natürlich nicht. Haben wir gesagt, machen wir das Gleiche wieder, Spuren schon in der Bergung. Wir wissen nicht, gehört das zusammen oder sind zwei Kriminalfälle plötzlich da.
Wenn wir nochmal die Lokalisierung ein bisschen versuchen auf den Boden zu bringen, wo hat man dann diese Leiche, die zweite Leiche quasi gefunden?
Die zweite Leiche war 8 Meter vom Steg entfernt.
Also unmittelbar an der Stelle quasi, wo man den kurz davor den Kopf gefunden hat?
Nein, der Kopf war rechts, ein bisschen nach rechts vom Steg. Und die stehende Leiche, die da aufgefunden worden ist, war ungefähr mittig vom Steg, aber 8 Meter entfernt.
Also ein bisschen weiter draußen?
Weiter draußen ein bisschen und auch eine tiefere Stelle.
Das klingt sehr gruselig. Du beschreibst, die Leiche ist stehend im Wasser gewesen. Wie können wir uns denn das vorstellen?
Ja, das
wie
ist
müssen wir uns das vorstellen?
Eine ganz ungewöhnliche Auffindungssituation. Die betreffende Person hat sich 2 Taschen an die Hände mit Kabelbinder angebunden und in den Taschen waren circa zusammen 40 Kilo Granitsteine drinnen. Und somit ist der Auftrieb nur vom Körper erfolgt, aber die Hände sind nach unten gezogen worden und daher hat es ausgeschaut, wie wenn er im Wasser am Grund stehen würde.
Wahnsinn, das ist ein furchtbares Bild, wenn man sich das vorstellt. Da war aber klar gleich einmal, dass das ein Mann ist.
Ja, das hat man erkannt, da die Taucher ja gleich ein Foto gemacht haben und uns die Foto gezeigt haben, da hat man gleich erkennen können, es handelt sich um einen Mann. Mehr hat man auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen können. Was halt ungewöhnlich war, das sind die Kabelbinder befestigt auf der Tasche und auf den Händen, damit kein Auftrieb erfolgen kann. Und diese Haltung, die haben wir noch nie gesehen bei Wasserleichen, weil entweder liegt der Wasserleich ganz am Grund oder sie treibt nach oben. Aber dass wir so stehen kann, das war einmalig.
Also nochmal, ich wiederhole es, es klingt so gruselig und furchtbar, sowas zu sehen. War dann für euch aber mal klar, wie der Mann zu Tode gekommen ist? Oder?
Ja, am Anfang, ohne Obduktion hat man da noch gar nichts sagen können. Wir haben jetzt vermutet, aufgrund der Haltung des Mannes, dass er selber eingesprungen ist und Richtung Seemitte gegangen ist, noch unter Wasser. So hat sich die Auffindungssituation dargestellt, aber wir konnten noch gar nichts sagen.
Mhm. Dann ist nämlich auch diese Spurensicherung im Wasser wieder vonstatten gegangen. Ja. Dann hat man die Leiche, wie du auch vorher beschrieben hast, auch in ein spezielles Behältnis verpackt und dann an Land gebracht.
Genau.
Und wie ist das dann weitergegangen?
Dann haben wir natürlich, wir haben gleich einmal die Taschen angeschaut. In den Taschen, wie gesagt, die Granitsteine, das waren so Randsteine von Gehwege, und aber einige Dokumente.
Das eine war eine Laptop-Tasche, ist das richtig?
Das war, in einer Tasche war ein Laptop drinnen, mhm, und das andere war eine Reisetasche und in einer war Kleidungsstücke drinnen, persönliche Sachen, und in der anderen waren halt einige Dokumente drinnen.
Und Ausweise?
Nein, keine Ausweise, aber Verträge, Geburtsurkunde und so weiter. Den Ausweis hat man dann erst später gefunden.
Aber das heißt, aufgrund der Geburtsurkunde, da stehen ja Namen oben, Geburtsdaten.
Ja, aber ohne Foto. Es, aha, muss nicht sein, dass er ist. Mhm. Aber wir haben einmal einen Verdacht gehabt, in welche Richtung das gehen könnte.
Es, nämlich?
Richtung Deutschland.
Also das war eine Geburtsurkunde eines Mannes,
genau,
eines Deutschen.
Genau, das war, ja. Mhm. Und auf der einen Reisetasche war ein Gepäckstückchen, also eine Zettel, was man am Flughafen so aufgibt normal, wo man den Namen so drauf hat und Adresse. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat auch wieder zusammenpasst mit der Urkunde. Und somit haben wir einmal gewusst, es könnte sich um den Fall handeln, aber wir müssen ja das beweisen, dass das tatsächlich so ist, weil es kann ja auch sein, dass dieses Gepäckstück irgendwo gestohlen worden ist und wir haben wieder nicht. Und daher haben wir jetzt einmal, die Kollegen von der Fahndung haben dann einmal mit den deutschen Kollegen gesprochen. Mhm. Und da ist mir dann zumindest bestätigt worden, dass da ein Mann in dieser Art, auf dieser Adresse und eine Frau wohnt, also ein Ehepaar. Mhm. Alter passt da ungefähr zusammen.
Nämlich, was haben wir dafür?
Wir haben so bei 71 und 72 Jahre. Mhm. Und das ist auch, was die Gerichtsmedizin bei der weiblichen Leiche geschätzt hat, zwischen 60 und 75. Mhm. Also das ist auch schon wieder ein Stück näher gekommen. Aber wir haben noch keine Identifizierung gehabt.
Okay. Wann hat diese Identifizierung dann stattgefunden? Wie lange? Wir sind noch immer am Montag, dem 4. Jänner.
Montag haben wir es noch nicht, haben wir nur einmal gewusst, es könnte sich um diesen beiden Personen handeln.
Mhm, ein Ehepaar.
Um den Ehepaar. Mhm. Aber wir haben noch keine Identifizierungsmerkmal gehabt. Daher mit den deutschen Kollegen wieder Kontakt aufgenommen. Und sie sollen einmal in der Wohnung schauen, ob diese beiden zu Hause sind.
Ja.
Weil es hätte ja sein können, dass die zu Hause nach wie vor sind. Mhm. Die deutschen Kollegen haben bei dieser Adresse aber niemanden angetroffen. Mhm. Jetzt haben die herausgefunden, sie haben Kinder. Die Kinder haben aber auch keinen Schlüssel zu dieser Wohnung gehabt und auch schon länger keinen Kontakt mehr mit der Familie gehabt.
Mit den Eltern.
Also mit den Ehepaar gehabt.
Mit den Eltern konkret, ja?
Ja, genau. Mhm. Jetzt haben die deutschen Kollegen dann bei der Staatsanwaltschaft einen Hausdurchsuchungsbefehl beantragt. Und das haben sie für den nächsten Tag dann bekommen. Also am Montag haben wir noch keine sichere Identifizierung gehabt, mhm, sondern erst dann am Dienstag.
Dienstag ist dann klar gewesen, dass es sich tatsächlich um dieses Ehepaar handelt?
Genau.
Mhm. Und zwar ist es dann der Anton S., also ich aus Persönlichkeitsgründen werden wir seinen Nachnamen abkürzen, also der Anton S., 72 Jahre alt, Computerspezialist und er war auch ehemaliger Präsident eines Karnevalvereins aus dem deutschen Kelsterbach. Und seine Frau, die Hildegard S., 71 Jahre, also ein Jahr jünger. Und die beiden haben, wie du schon erwähnt hast, zwei Kinder gehabt und auch Enkel, aber mit den Kindern hat schon länger keinen Kontakt gegeben und dadurch gab es auch keine Möglichkeit, die Wohnung zu öffnen einmal, mit, weil die keinen Schlüssel gehabt haben. Aber was dann auch bald einmal klar war, dass die beiden seit 50 Jahren verheiratet waren und eben in einer Wohnung in einer Vorstadt von Frankfurt gewohnt haben. Und die Nachbarn, die dann gleich mal befragt worden sind, die haben sie, dieses Ehepaar, als heiter und lebensfroh im ersten Moment einmal beschrieben. So, das waren einmal ein paar Marker. Das war einmal gut, dass ihr zumindest einmal ein paar Ansatzpunkte gehabt habt. Ja, relativ schnell eigentlich für das, was man zu Beginn gehabt hat.
Ja, die deutsche Polizei hat uns dann auch noch ein Fahrzeug genannt, was auf den Mann zugelassen war. Und dieses Fahrzeug haben wir versucht, auf der Uferpromenade oder auf dem Uferweg, heißt der eigentlich, in Gmunden zu suchen. Die örtliche Polizei hat in ganz Gmunden gefahndet nach dem Auto, ist aber nicht aufgefunden.
Das war das Auto des Mannes, das war verschwunden.
Das war nicht da.
Kann man so sagen. Okay, ja.
Es war nicht da, was eigentlich ungewöhnlich war, weil er hat ja viel Sachen da entsorgen müssen. Mhm. Und da muss ich mit dem Auto hingefahren sein.
Okay.
Und jetzt haben wir aber in der einen Tasche ein Zugticket von Salzburg nach Gmunden gefunden. Mhm. Und zwar an den am 2. in der Früh. Ja. Und dann haben wir die Kollegen aus Salzburg informiert. Sie sollen im Stadtgebiet von Salzburg, speziell im Bereich vom Bahnhof, nach dem Auto Ausschau halten.
Was war denn das für ein Auto?
Das war ein roter Ford.
Ich glaube, Opel Corsa?
Oder Opel Corsa, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen.
Gelesen, Opel Corsa, glaube ich, ja.
Ja. Und der ist dann tatsächlich in der Nähe vom Bahnhof aufgefunden worden.
Salzburg.
Ja. Mhm. In Salzburg. Und da hat man dann gesagt, naja, warum ist das Auto dort? Das war am Anfang ein bisschen eine komische Situation, weil so viele Teile im Wasser waren. Mhm. Und das Auto ist aber in Salzburg. Und jetzt haben wir auch gesagt, die ganzen Hotels überprüfen. Und tatsächlich konnte ein Hotel in der Nähe vom Bahnhof wieder ausfindig gemacht werden, wo er eingecheckt hat.
Muss mal kurz da zurückgreifen, weil du sagst eben, mit diversen Gepäckstücken, die ja auch sehr schwer waren, weil du, wie du erwähnt hast, einerseits mit diesen Wegbegrenzungssteinen beschwert waren, andererseits war auch dieser Kopf, der in Beton gegossen war, also so nicht für lange Strecken alles zu tragen möglich, ja, oder?
Mhm. Weil der Bahnhof Gmunden ist ja sehr weit von der Schiffsanlegestelle entfernt.
Kann man das zu Fuß bewältigen?
Könnte man zu Fuß, mhm, aber da würde man ca. eine halbe Stunde sicher brauchen.
Ach so, okay.
Also und mit dem schweren Gepäck, also haben wir gesagt, eigentlich nicht möglich.
Also war klar, dass er in irgendeiner Weise, dass man da ein Fahrzeug dafür gebraucht hat, um da an den, genau, Steg zu kommen in Gmunden.
Jetzt, auf der einen Seite haben die Ermittler jetzt geschaut, in Salzburg ein Zeitwegdiagramm herzustellen, wann ist er von Deutschland weggefahren, wann ist er in Salzburg gewesen, wann war er in Gmunden. Und da ist dann aufgrund der Spurenlage und aufgrund der Obduktionen von beiden Körpern ist dann rausgekommen, dass die Frau vorher schon tot war, mhm, und länger im Wasser war wie der Mann.
Länger hat man das ein bisschen eingrenzen können?
Einen Tag circa, oder, aber so genau, aufgrund der Kälte war, mhm, das ganz schwer. Aber sie hat mehr Wasser schon gehabt. Horcht jetzt komisch an, aber man kann, bei einer Wasserleiche sieht man aufgrund der Haut, wie viel Wasser da war, wie lange sie im Wasser gelegen ist. Mhm. Man muss sich das vorstellen, wenn man in der Badewanne länger ist, kriegt man auch so eine schuppelige Haut. Mhm. Und so ist es auch bei Wasserleichen. Ja, jetzt haben wir dann ungefähr sagen können, okay, wir haben da eine Differenz zwischen die beiden. Und das passt.
Zeitliche Differenz.
Eine zeitliche, mhm, Differenz. Und das passt auch dann mit Salzburg. Wir haben dann vermutet, beide Koffer mit den Leichenteilen, also die Hartschalenkoffer, sind mal ins Wasser geworfen worden, sind aber nicht untergegangen, weil die Hartschalenkoffer ziemlich gute Qualität gehabt haben und dicht waren. Es ist kein Wasser eindrungen, und wenn kein Wasser eindrungen, sinken sie nicht oben, sondern sie schwimmen. Und so haben da diese Weidekoffer ans Ufer getrieben wieder.
Und das war so beabsichtigt, glaubst du?
Ja, nein, sondern er war ja oft schon in Gmunden, und in Gmunden oder am Traunsee gibt es ja die allermöglichsten Gerüchte über, dass der Traunsee Wasserleichen nicht mehr freigibt. Und er wird vermutet haben, wenn er jetzt den Koffer rein hat, der Koffer geht unter.
Weil er sich mit Wasser füllt.
Und er taucht nicht mehr auf, weil der Traunsee ist ein sehr tiefer See. Und genau dort ist eine Schiffsanlegestelle, jetzt wird er auch geglaubt haben, dass dort sehr tief ist. Aber dort war es noch nicht so tief. Und er ist dann, damit sein Auto nicht gleich dort gefunden worden ist, weil dann, wenn das Auto im Bereich von Gmunden, von Traunsee gefunden wird, dann wäre eine Suchaktion im See gewesen. Und somit hat er sich da vermutlich gedacht, er fährt jetzt nach Salzburg, checkt in ein Hotel ein und nächsten Tag in der Früh fährt er mit dem Zug, dann bleibt das Auto in Salzburg und er wird nur in Salzburg gesucht. Aber kein Bezug auf den Traunsee. Ist dann mit dem Zug hin nach Gmunden gefahren und hat, was vermutlich, also das sind aber erst nur Spekulationen, irgendwo seine Taschen versteckt gehabt. Aber seine Taschen waren nicht so schwer und hat erst in dem Bereich die Randsteine in die Taschen gegeben. Das können wir nicht nachvollziehen. Es haben aber keine passenden Randsteine, waren auf diesem, in diesem Bereich auf jeden Fall. Und dann ist er auf den Steg gegangen, ins Wasser gesprungen und ein Stück muss er dann, weil so weit kann er nicht springen, ein Stück muss er dann Richtung Seemitte gegangen sein, unter Wasser.
Da brauchen wir jetzt dringend nur mal eine zeitliche Nachfolge, oder dass wir das mal kurz nur mal einordnen. Am Freitag, dem 1. Jänner, fährt der Deutsche von Deutschland nach Gmunden mit dem Auto, wirft dort die zwei Koffer mit den Leichenteilen seiner Frau ins Wasser, mit der Hoffnung, dass die Leichenteile, dass diese Gepäckteile untergehen.
Ja. Und vermutlich auch die Reisetasche mit dem Kopf.
Mit dem einbetonierten Kopf.
Mit dem einbetonierten Kopf.
Wirft er auch dort ins Wasser, dort an dieser Schiffsanlegestelle, und fährt dann aber mit seinem Auto, mit dem Corsa, nach Salzburg in ein Hotel, checkt dort ein und übernachtet. Am nächsten Tag, Samstag, 2. Jänner 2016, fährt der Anton S. dann in der Früh mit dem Zug, also fährt mit dem Auto zuerst vom Hotel zum Bahnhof in Salzburg.
Das Auto dürfte dort einfach dort stehen lassen haben, weil das in der Nähe vom Bahnhof und vom Hotel.
Aha, also das, okay, und er geht dann quasi zu Fuß
zum Bahnhof
in Salzburg und fährt dann mit dem Zug nach Gmunden. Und dort springt er dann, also befestigt er sich die zwei Gepäckstücke an der linken bzw. an der rechten Hand mit den Kabelbindern und springt an dieser Schiffsanlegestelle vom Steg ins Wasser und versucht dann dort noch ein paar Schritte hineinzugehen, um dann tatsächlich so unterzugehen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, genau. Na, es ist auch gleich tief dort gewesen, direkt bei der Schiffsanlegestelle, ist auch so rund 4 Meter, aber er wollte vermutlich dann noch weiter gehen. Ein bisschen Luft hat er noch gehabt, bevor er ohnmächtig geworden ist. Auftauchen hat er nicht mehr können. Er ist 72 Jahre.
Schwere Gepäckstücke,
An den Händen.
Der Boden gibt natürlich auch nach, der schlammige Seeboden. Okay, aber das war, wenn man so zurückblickend sieht, das war irgendwie von ihm geplant, dass er ins Wasser geht und sich dort selbst ertränkt.
Wir haben keinen Abschiedsbrief gefunden, aber aufgrund der Spurensituation ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er sich dann selber ertränkt hat. Wir haben auch noch ausgefunden, wie er eingecheckt hat im Hotel, ist kein Zug mehr von Salzburg nach Gmunden gegangen. Das heißt, er war vielleicht gar nicht geplant, dass er in ein Hotel geht, sondern dass er gleich wieder eine Zugfahrt nach Gmunden. Aber da hat er ist dann in der Form im ersten Zug gefahren.
An dieser Stelle ist es mir jetzt nur wichtig, eine Anmerkung einzufügen, und zwar eine Anlaufstelle für Menschen in Krisensituationen, auf die möchte ich verweisen. Und zwar unter suizidprävention.gv.at finden sich Notrufnummern und erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es etwa bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 oder auch per Chat oder per E-Mail oder bei der Krisenhilfe unter der Telefonnummer 0732 21 77. Jetzt haben wir diese Auffindungssituation. Ihr habt dann in akribischer Ermittlungstätigkeit einmal versucht, diese ganzen Musiksteinchen zusammenzusetzen, was passiert ist. Währenddessen waren ja auch die deutschen Kollegen aktiv und haben sich dann die Wohnung des deutschen Ehepaares angeschaut. Was haben die denn dann dort gefunden?
Die Auffindungssituation laut den deutschen Kollegen war so, dass vermutlich ein Kampf stattgefunden hat, weil ein paar Gegenstände umgeworfen wurden. Blut war da im Badezimmer, vermutlich aufgrund der Leichenzerteilung. Es war dementsprechend auch viel Blut da. In der Garage haben sie aufgefunden noch ein Betonpulver. Das ist vermutlich das, wo er den Kopf dann einbetoniert hat. Und das hat er alles in Deutschland noch gemacht. Und man hat auch ein Würgewerkzeug gefunden, ein sogenannte Garotte. Das ist ein Gegenstand, wo ein Draht oder Seil, und am Ende dieses Seils ist dann zwei Holzstücke angebracht und ist im es kommt aus Spanien, vom Mittelalter noch her, wo es viele Angriffe angeblich so stattgefunden haben.
Also hat er sich dieses Würgewerkzeug selber
gebastelt.
Und damit hat er seine Frau erwürgt. Nachdem dieser Kampf stattgefunden hat, hat sich dann schon zeitlich eingrenzen lassen, wann das stattgefunden haben dürfte, dieser Kampf.
Das dürfte
Kampf.
Rund um Silvester, also einen Tag vorher, einen Tag nachher. Das kann man nicht mehr genau nachvollziehen.
Also zur Jahreswende 2015-2016. Genau. Gut, auch das Auto, das dann gefunden worden ist, ist natürlich auch kriminaltechnisch untersucht worden.
Wir haben das Auto zuerst einmal von den Hunden, von den Leichenspürhunden anschauen lassen. Die haben angeschlagen im Bereich vom Kofferraum rechts, aber auch auf der hinteren Sitzbank. Was vermuten lässt und auch nachher aufgrund der Spuren sicher bestätigt worden ist, dass ein Teil am Kofferraum und ein Teil auf der Rücksitz der Leichen, also die Koffer mit den Leichen, hinterlegt war.
Jetzt, wenn man diese Situation davor findet, haben dann die Kriminaltechniker und die Ermittler, die haben dann vermutlich zusammengesetzt, quasi, dass eben dieser Kampf stattgefunden hat, die Frau ist erwürgt worden. Danach fährt er mit diesen Leichenteilen nach Österreich und wirft diese Teile oder entsorgt, wie man es sagen muss, im Wasser. Aber er ist ja selber dann auch nachgesprungen. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, warum betoniert er dann den Kopf noch ein der Frau? Hätte er alle Leichenteile einfach so, es klingt alles so makaber, wenn man das so drüber spricht, aber er hätte es einfach ins Wasser werfen können. Warum der große Aufwand, wenn er sich selber dann auch das Leben nimmt? Warum fährt er damit nach Österreich? Hätte er auch in der Wohnung sich selber das Leben nehmen können?
Er wollte entweder seinen Kindern das nicht antun, er wollte nicht, dass die Leichen gefunden werden. Das ist auch der Hauptgrund, warum Leute ins Wasser gingen, weil sie glauben, man findet dann die Leichen nicht mehr oder die Leichenteile. Wir haben das immer wieder. Und den Kopf natürlich, da hat er natürlich Angst gehabt, dass der auftaucht von selber und darum hat er den einbetoniert. Also, und das Hartschalenkoffer, das war von ihm vermutlich ein Irrtum. Er hat geglaubt, der rennt mit Wasser voll.
Mhm,
und sagt oben. Mhm. Und durch die Strömung treibt es dann weg.
Warum gerade der Traunsee? Also, ich habe es eingangs erwähnt, er war ja selber im Karnevalsverein, im deutschen Karnevalsverein war er Präsident und die haben auch gemeinsam, die Frau ist auch mitgefahren zu Karnevalsausflügen und diese Ausflüge sind auch noch, haben auch die Gruppe auch nach Österreich geführt, ist das richtig?
Das ist auf der einen Seite diese Karnevalstreffen, was sie immer wieder gehabt haben, aber sie waren auch privat mehrmals in Gmunden.
Hat es Ihnen das so gefallen?
Das war sein größter Wunsch, auch einmal in Gmunden beerdigt zu werden.
Hat er das einmal gesagt?
Das hat er mal zu seinen Nachbarn, haben die deutschen Kollegen ermittelt.
Okay. Gibt es ein Motiv, das dann im Zuge der Ermittlungen in irgendeiner Weise herauskristallisiert hat?
Ja, das Motiv dürfte wieder mal das gewesen sein, vermutlich, das kann man aber aufgrund der Aussagen von Personen, dass eine Scheidung bevorgestanden ist, dass sie sich trennen wollten, weil er laut Aussagen von den Nachbarn spielsüchtig war und das ganze Geld verspielt hat.
Ah, okay. Also das war einfach aufgrund der finanziellen Situation, genau. Und womöglich wollte sich vielleicht die Frau von ihm trennen und da hat er vielleicht Panik bekommen und hat dann diese Tat so geplant, weil er hat ja, wie dann die Nachbarn gegenüber deutschen Medien erzählt haben, hat er noch am 30. Dezember 2015 den Vermietern oder Nachbarn erzählt, er hole jetzt seine Frau vom Friseur ab und danach würden sie zu einer goldenen Hochzeit nach Salzburg fahren. Und das hat er so dargebracht, ja?
Er hat vorgetäuscht, dass er jetzt auf Urlaub fährt, dass niemand die Frau sucht. Im Haus, oder weil sonst wäre es aufgefallen, er war öfters weg, aber die Frau war sehr oft daheim und wenn es plötzlich nicht mehr da ist, hätte vermutlich eine Suchaktion stattgefunden, irgendwann einmal.
Okay. Kann generell eine Leiche im Wasser so versenkt werden, dass sie für immer und ewig dort unten bleibt?
Das kommt sehr viel auf verschiedene Faktoren an. Und zwar, wie kalt ist dieses Wasser? Welche Strömung hat dieses Wasser? Wie tief ist das Wasser? Aber in der Regel taucht irgendwann einmal auf. Oder, das klingt jetzt sehr makaber, die Fische knabbern an der Leiche und dann bleibt nichts mehr über. Außer die Knochenteile und die bleiben, entweder werden sie von der Strömung mitgerissen, tauchen vereinzelt auf, aber da denkt sie dann keiner was.
Aber wenn diese Leichenteile in der Art gutem Verpackungsmaterial, wie es da eben war, die waren ja auch zuerst in Folie, in Plastikfolie eingewickelt und dann noch in diesen sehr luftdichten Koffern verpackt und Reisetaschen verpackt, da ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass die Tiere da Zugriff haben.
Genau, da haben keine Tiere Zugriff und natürlich der Koffer ist aus Plastik und schwimmt. Und daher, wenn der mit Wasser vollgesogen wäre, wäre das so schwer genug. Er ist verschlossen und der war irgendwo unten am Grund für immer blieben.
Das heißt, es ist schon anzunehmen, dass der Anton S. diese grauenhafte Tat, also zuerst den Mord, die Ermordung, die Erwürgung seiner Frau geplant hat, vermutlich, oder vielleicht auch im Zuge des Streits, das weiß man ja nicht. Es hat keinen, wie du gesagt hast, keinen Abschiedsbrief gegeben, aber er hat diesen Mord dann vollzogen und ist dann mit diesen Leichenteilen Anfang des Jahres nach Österreich gefahren, wirft diese Teile in den Traunsee und springt dann selber nach. Also das dürfte schon so für ihn klingt jetzt auch wieder makaber, ein stimmiger Abschluss dieses Lebens sein, weil er ja immer gesagt hat, er möchte dann mit seiner Frau einmal da begraben sein.
Mit seiner Frau, darum ist er auch dort auf dieser Stelle wieder eingegangen, wo der Kopf war. Und das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach wollte er es so verschleiern, dass beide nicht mehr auftauchen. Dass wir beide nicht gefunden werden. Das war, glaube ich, sein Plan gewesen. Aber der ist halt nicht aufgegangen.
Furchtbar, weil man auch sieht, was da für eine Verzweiflung dabei ist, auch im Hinblick auf diese finanzielle Notsituation. Das muss sich ja schon lange irgendwie aufgebaut haben, diese Dramatik, dass man seine Frau ermordet, dass man den Kopf, dass man zuerst den Körper zerteilt, den Kopf einbetoniert. Da ist schon sehr viel, sagen wir es mal, kriminelle Energie, oder ist es auch Verzweiflung dabei?
Also ich glaube, weniger kriminelle Energie, sondern die Verzweiflung. Mhm. Nach außen haben ja beide den Schein gemacht, dass sie eine gut funktionierende Ehepaar immer wieder miteinander wohin fährt und so weiter.
Im Karneval tätig,
ja, lustig. Genau. Und nach außen, es hat auch keiner von den anderen gewusst. Mhm. Einige wenige haben gewusst, dass er spielsüchtig ist, aber dann hat er wirklich die Verzweiflung. Und das horcht jetzt alles wieder so eine kriminelle Energie. Mhm. Er hat seine Frau umgebracht in der Wohnung und dann hat er nicht gewusst, wohin mit der Leiche. Mhm. Und aus praktischen Gründen, damit er es entsorgen kann, unter Anführungszeichen, hat er es zerteilt. Und der Traunse war sein Lieblingsziel. Und dort wollte er mit seiner Frau wieder vereint sein, meiner Meinung nach.
Also dann war das schon so geplant, dass jetzt eher weniger, weil er nicht gewusst hat, wohin, sondern mit der Leiche, sondern eigentlich so, dass das dann doch dieser quasi geplante Abschluss.
Naja, ob das geplant war oder ob das nachher gekommen ist, aha, dort kommt er hin, da sucht uns niemand. Mhm. Und er hat auch mit dem Auto das so, weil das Auto war aufgefallen dort.
Natürlich,
das ist eine Sackgasse.
Mhm. Aber mit einem deutschen Kennzeichen, gerade im Jänner, da ist keine Touristenströme wie im Sommer am Traunsee. Mhm. Schreckliche Geschichte, muss man sagen, mit sehr traurigem, natürlich traurigem Hintergrund. Mhm. Wie geht's dir jetzt, wenn du nach 10 Jahren nur mal diesen Fall Revue passieren hast lassen? Wie geht's dir dabei? Kannst du nur die Bilder in dem Kopf noch ein bisschen?
Natürlich kommen die Bilder wieder heraus, aber nicht so, dass ich es nicht verarbeiten kann, sondern bei uns ist es halt so, wenn wir da hinfahren zu einem Tatort, dann wissen wir vorher, was uns blüht. Mhm. Der Polizist kommt hin, der vom Posten, und er weiß nicht, was ihm jetzt blüht. Mhm. Weil da ruft der Mann an, da ist ein Koffer mit vermutlich Leichenteilen, das wird ein Viech sein, das haben sie öfters. Und dann sieht er das Schreckliche und uns ruft er dann schon an und sagt uns ganz genau, was haben sie gefunden, wie ist die Aufwendungssituation. Also jetzt sind wir schon ein bisschen vorbereitet. Natürlich dann wir das Ganze dann auch nachbesprechen, evaluieren das Ganze so, dass er jeder gut verarbeiten kann und nicht mit nach Hause nimmt. Mhm. Aber ich habe halt immer das habe ich schon immer gehabt, dass ich mir solche Sachen dann halt ewig merk.
Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt, in dem wir eben das Drama vom Traunsee näher beleuchtet haben. Danke, Erwin Keppitsch, für dein Kommen.
Gerne.
Wieder einmal. Danke, dass du für uns zurückgeblickt hast. Und nun bleibt mir noch, mich von den Hörerinnen und Hörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.